Bin ich mit 49 richtig?
100%.
Da schwitze ich mal ein bisschen. Liebe Hörer, Doppelpunkt, innen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der weder Gouda Bock trinkt noch Kühe sticht, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Ja, wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es in der Folge gehen wird, im besten Fall zumindest. Mhm.
Das ist so.
Wie auch die beiden ihren Podcast dreigeteilt haben, eingangs wird etwas geplänkelt, dass wir uns warm sprechen, dann kommt die Geschichte und hinten raus werfen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show, die es ja drinnen im Zentrum von Innsbruck täglich zu sehen gibt.
Du, 49 ist nicht mehr nix, ha?
Nein, 49 ist 49 mehr als wir zu Beginn.
Ja. Also, echt? 49, was ist denn das in Wochen?
Und ein super Anlassfall in Wochen.
Ja, 50 durch 2 sind 25. Ja, sind wir schon 2 Jahre dran.
Wir sind jetzt dann 2 Jahre dran. Ja, genau, ich glaube, im Juli sind wir damals gestartet.
Ja, Traum.
Jubiläum. Das ist schon irre, ja. Fast Jubiläum, genau. Mhm. Nächste Woche, die 50, ist es ein Halbrunder. Hast du schon hinter dir?
Ja, Gott sei Dank, bin ich froh.
War es schön?
Absolut. Nein, ich bin froh, dass ich so alt bin. Echt. Also in einem Alter, dieses ganze Zeug, was da auf uns zukommt, da bin ich froh.
Das ist schön.
Dass man die zweite Lebenshälfte schon souverän beschritten hat.
Das ist sehr schön. Eben die 50 wartet, ein guter Anlassfall, um Feedback zu bitten. Wir mögen das also gerne, wenn ihr uns schreibt, Kommentare hinterlässt auf diversen Social-Media-Plattformen oder auf den Spotifys dieser Welt oder auch gerne eine Mail schreibt an podcast@experiencetirol.com. Da könnt ihr uns erreichen, da könnt ihr Fragen einmelden, da könnt ihr Beschwerden an uns richten und. Und bitte bewerten. Ich habe gelesen, bewerten ist extrem wichtig, weil Bewertungen helfen uns, den Podcast in die Welt hinauszubringen und entsprechend an Bekanntheit zu gewinnen. Lieber Peter, ich bin heute der, eine Geschichte erzählen darf.
Ja, freue mich
schon. Also bin ich auch der, der dir eine Frage stellen darf eingangs, damit du ein bisschen was zum Erzählen hast. Und meine Frage wäre wie folgt. Und zwar sind wir beide ja mit diesem Podcast diejenigen, die permanent Tirol kommentieren, auch aus einer touristischen Sicht. Insofern sind wir ja absolute Tirol- und Tourismusexperten. Das habe ich letztens gelesen, der Posten der Tirol-Werbungschefin oder des Tirol-Werbungschefs ist ausgeschrieben. Dann gab es ein bisschen einen kritischen Beitrag von einem Osttiroler Touristiker, einem Altgedienten, der meinte, das wird ein starkes Stück Arbeit, die TW wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehört.
Frech.
A, was meint er damit? Und B, wo gehört denn die TW für die eigentlich hin? Weil da haben ja viele Menschen darunter diskutiert, warum braucht es die überhaupt noch? Wir haben schon zu viel Tourismus und so weiter und so fort. Du als Experte, wo gehört sie denn hin und für was braucht sie eigentlich?
Also prinzipiell halte ich die Tirolwerbung für eine extrem wichtige Institution. Ich war großer Fan von der TW, war großer Fan von der Marke Tirol, wie es gestaltet worden ist, auch vom Design her, aber auch inhaltlich. Also ich kann mich schon gut erinnern, dass damals wir diese ersten, wie heißen die Wintermützen in Gescheid, wie heißen die Runden mit den Sternen?
Hauberl.
Nein, nicht Hauberl. Wie heißen die?
Kappen.
Ja, die Kappen, du weißt, was ich meine. Wie die rausgekommen sein und jeder zweite Tiroler am Christkindlmarkt und so weiter.
Mit der Tirolmütze.
Genau. Mit Stolz diese Tirolmütze getragen hat und der Auslöser war, glaube ich, für eine ganze Tirol-Kollektion, die man dann auf jeder Alm wiedergefunden hat. Da hat man schon gesehen, welche Kraft und auch vor allem welche Emotion da drinnen liegt in dieser Marke Tirol. Und für mich waren damals, also so Andreas Braun oder später auch nachher Margarete Josef, waren schon Protagonisten, die das Ganze sehr strategisch aufgebaut haben. Und dieses Gefühl, das wir Tiroler vielleicht haben, da gut eingefangen haben. Aber nicht unbedingt unreflektiert, sondern mit einem gewissen visionären Geist das vorangetragen haben und uns damit, alles, was ich sage, ist subjektiv, gell? Aber und damit schon auch gegenüber anderen Regionen, gerade im Alpenraum, sehr gut positioniert haben. Und das vermisse ich jetzt schon. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, dass es ja ein bisschen so more of the same one ist, in meiner Wahrnehmung. Gell? Und nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal hat, wie ich es in meiner Jugend empfunden habe. Also insofern kann ich diese Aussage, ist ja konkret vom Teuerl gewesen, oder?
Genau.
Da kann ich schon was abgewinnen. Wobei ihr mir ist ja gegangen, dass es diesen Bezug zu den DVBs nicht mehr so gibt, oder? Mhm. Wenn ich es richtig weiß. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber mir geht es um diese emotionale Aufladung der Marke an diesen Stellenwert und diese, ja, vielleicht idealisiere ich es ein bisschen, aber dieses doch sehr coole Markenimage, das ich damals so wahrgenommen habe.
Aber die Marke ist ja mittlerweile in der Lebensraumholding, sprich eine Etage weiter oben angesiedelt. Das heißt, man kann die ja dann eigentlich weniger steuern als die Tirol-Werbung, oder?
Das stimmt. Also das sehe ich jetzt aus meiner Marketing-Sicht. Und für mich war die Tirol-Marke immer eine touristische Marke. Also es ist wirklich das, wenn man sich das Rote mit der Schrift vorstellt, war das für mich immer touristisch aufgeladen. Ich persönlich halte es für schwierig, die Marke zu dehnen und damit einen Wirtschaftsstandort oder auch, keine Ahnung, Ernährung oder was weiß ich, was alles drunter zu bringen. Also für mich, eine Marke zu dehnen, ist schwierig, vor allem wenn sie so aufgeladen ist und so einen Bekanntheitsgrad hat, wie, jetzt sage ich es mal bewusst, das Tirol-Logo. Das ist eine strategische Entscheidung, da werden sich ein paar schon Gedanken gemacht haben. Ein Markentransfer von der DW der Umi werden sie als positiv empfunden haben. Ich halte es für total schwierig, weil es für was anderes steht. Also, ob es jetzt ganz so gehört aus Marketing-Sicht, lasse ich wirklich einmal dahingestellt. Ich würde es immer als touristische Marke sehen, weil da ist für mich die ganze Kraft drinnen. Da ist für mich die Landschaft drinnen, da ist für mich der Urlaub drinnen, da ist für mich dieses Empfinden dieser, ja, Achtung, dieser Stolz auf die Heimat drinnen.
Das heißt, für die ist im Tirol-Logo jetzt auch bewusst formuliert, das ist touristisch stark drinnen, sprich, dein Ansatz wäre arbeiten, wo andere Urlaub machen, forschen, wo andere Urlaub machen, also in diesen sehr lebenswerten Standort zu nehmen als Projektionsfläche und da dann alles unterzugliedern.
Ja, das Touristische stimmt, aber nicht nur aus touristischer Sicht. Ich glaube, ein Tourist, dem man jetzt das Logo hinlegt, der hat damit gewisse Assoziationen. Das heißt, ein Einheimischer hat die aber auch. Und insofern ist das total stark. Wie gesagt, ich würde immer auf dieser Stärke aufbauen und nicht probieren, das unter Anführungszeichen künstlich zu dehnen.
Das ist doch schön. Dann wissen wir, was du jetzt denkst, dass die Tirol-Werbung in Zukunft machen sollte. Strategisch in den Lead gehen, vorausdenken und schauen, dass man diese Marke wieder so stärkt, wie sie vielleicht mal war.
So ist es, ja. Siehst du das anders?
Nein, aber die Zeit ist vorbei und deswegen hat es mich sehr gefreut, dich zu hören. Wir gehen jetzt in die Hauptgeschichte.
Okay, ja, das ist jetzt schnell gegangen.
8 Minuten. Neun Minuten. So lange war das noch nie.
Ah, ja.
Es war quasi die Hauptgeschichte.
Super, sehr fein. Gut, nein, lassen wir das. Brechen wir es ab und jetzt freue ich mich auf deine Geschichte.
Aber ich sehe das sehr ähnlich, also deswegen brauche ich es jetzt nicht doppeln. Hiermit gehen wir zur Hauptgeschichte. Lieber Peter, heute wird es mal wieder etwas klassisch. Ich habe eine Folge vor der halben Jubiläumsfolge, müssen wir klassisch werden. Deswegen ein Thema, das aber dafür zeitlich hervorragend reinpasst. Heute erzähle ich dir eine Geschichte von Feuer.
Okay.
Und wir werden auch eine ganz, ganz dringende Frage beantworten, die sich viele stellen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem und dem? Aber dazu gleich in 30 Sekunden. Wir starten wie immer mit einer Einstimmungs-Imaginationsgeschichte. Wir stellen uns eine laue Juninacht vor. Die Sonne, die ist längst hinter den schroffen Kalkgipfeln, zum Beispiel des Wettersteingebirges oder hinter den schroffen Zacken des Wilden Kaisers versunken. Die sogenannte blaue Stunde hüllt das Land in so ein ganz spezielles, samtenes Licht, das die Grenzen zwischen Fels und Himmel nahezu verschwimmen lässt. Es ist der Moment, in dem die Stille der Berge ja fast greifbar wird. Aber dann, plötzlich, blitzt am fernen Grat drüben so ein Funke auf. Ihm folgt ein zweiter, dann ein dritter, bis sich eine leuchtende Kette aus Feuer entlang der Bergkämme zieht. Manchmal sehen wir Herzen, Kreuze, andere Symbole und alles beginnt in der Dunkelheit zu pulsieren, fast so, als ob das Gebirge selbst ein glühendes Skelett aus Licht bekäme. Dieses visuelle Spektakel ist für uns Beobachter im Tal herunten weit mehr als nur schön, weit mehr als nur eine ästhetische Inszenierung. Es ist irgendwo eine Verbindung zwischen Natur und Kultur. Ein Leuchten, das den Berg so als schützenden Gürtel rund um die menschliche Gemeinschaft definiert und zeigt. Wer nach oben schaut, der spürt ja fast seine körperliche Ergriffenheit. Aber hinter der Pracht verbirgt sich eine drängende Frage. Warum brennen die Berge jedes Jahr aufs Neue? Warum zweimal? Und was treibt die Menschen an, Jahr für Jahr unter extremer Anstrengung das ganze Brennmaterial auf die Gipfel zu schleppen, um eben dort die Feuer zu entzünden? Um das zu verstehen, müssen wir die Flammen als das sehen, was sie sind, nämlich Boten einer tiefen, kollektiven, gemeinschaftlichen Psychologie. So viel zur Einleitung und wir starten jetzt gleich mal rein mit dem Thema Feuer. Feuer ist im alpinen Raum seit Jahrtausenden ein wirklich treuer, aber auch ein gefährlicher Begleiter des Menschen. Die Umgebung der Berge, die ist sehr hart, oft unberechenbar und da nimmt das Feuer eine wichtige Symbolfunktion ein. Sie ist Schutz- und Gemeinschaftssymbol zugleich, also die Flamme. Irgendwo ist das Feuer so der sichere Hafen in der Finsternis und auch ein wichtiges rituelles Werkzeug, um alles Unheil fernzuhalten. Unheil in Form von wilden Tieren, aber auch Unheil in Form von metaphysischen Ängsten, die nicht ganz greifbar sind. Das Entzünden von Feuer ist also ein bisschen ein Akt der Selbstvergewisserung. Ja, wir sind noch hier. Gerade in einer Welt, die heute zunehmend digitalisiert ist, entfremdet wirkt, ist Feuer ein Element, das uns ein bisschen an die Ursprünge erinnert, wo wir eigentlich herkommen. Und wenn die Feuer oben am Berg brennen, dann markiert das den Übergang im Jahreskreis, den astronomischen Höhepunkt des Lichts oder, wie wir auch sehen werden, den Trotz einer Gemeinschaft gegen eine äußere Bedrohung. Wenn wir dieses Feuer sehen, dann rührt es wirklich in die archaischen Schichten unserer Psyche ein. Es symbolisiert Reinigung, Hoffnung und auch den Willen zum Überleben. Dieses rituelle Signal, das bildet irgendwo eine Brücke zum astronomischen Höhepunkt des Sommers, eine Zeit, die schon lange vor dem Christentum als heilig galt. Und da sind wir jetzt schon bei den Sonnenwendfeuern oder anders gesagt beim Tanz des Lichts und der Fruchtbarkeit. Die Sonnenwendfeuer, die ja im Juni auf den Bergen oben brennen, die bilden so ein bisschen die älteste, ja fast heidnisch anmutende Schicht von dem Brauchtum. Der Ursprung, der liegt tief in der vorchristlichen Natur- und Sonnenkultgeschichte verankert. So rund um den 21. Juni, wenn die Sonne den Höchststand erreicht, wird eben die Sommersonnenwende gefeiert. Es ist ein Fest von Fruchtbarkeit, von Lebenskraft. Die Flammen am Berg, die sollen die schwindende Kraft der Sonne rituell stärken und Segen für Ernte und fürs Vieh erflehen. In der christlichen Tradition schaut es ein bisschen anders aus. Als damals im Frühmittelalter das Christentum sich ausbreitet, unternimmt die Kirche alles, um diese tief verwurzelten solaren Kultpraktiken zu sakralisieren, sprich hereinzuholen ins Kirchenjahr, das in der eigenen Religion zu verankern. Im Zuge der Christianisierung ist das Fest der Sommersonnenwende mit der Geburt von Johannes dem Täufer am 24. Juni verknüpft worden, was zur Etablierung der sogenannten Johannis- oder Johanni-Feuer geführt hat. In der Bibel wird betont, dass Johannes der Täufer, Jesus Christus, genau 6 Monate vorausging, weshalb sein Fest exakt ein halbes Jahr vor Weihnachten verortet ist. Diese theologische Geschichte spiegelt auch ein bisschen oder ist auch im Lichtzyklus eigentlich fest eingebettet. Die Geburt von Jesus Christus zur Wintersonnenwende ist der Übergang zum wachsenden Licht und das Johannesfest ist der Beginn der abnehmenden Tage. Also Jesus bringt das Licht und ein halbes Jahr später wird es wieder weniger. Im Volksglauben waren diese Johannisfeuer mit ganz, ganz vielen Reinigungs- und Fruchtbarkeitsriten verbunden. Zum Beispiel war Springen über brennendes Feuer was Gutes. Diese Mutprobe hat dir Glück gebracht. Wenn zum Beispiel ein Liebespaar Händchen haltend gemeinsam drüber gesprungen ist, hat es geheißen, bald wird eine Heirat passieren. Aber auch Kranke durften durch die abklingende Glut schreiten und das hat dann schlechte Energien und Leiden quasi rausziehen sollen. Aber auch auf den ganzen landwirtschaftlichen Nutzflächen hat man dieses Johannisfeuer genutzt und zwar so, man hat angebrannte Holzstücke aus dem Feuer rausgenommen, hat es in die Felder und Äcker reingestochen, was die Ernte vor Ungeziefer, Hagelschlag und Dürre hat schützen sollen. Natürlich gab es strenge staatliche Verbote im Zeitalter der Aufklärung, aber all das hat eigentlich die rituellen Handlungen überdauert und bis heute sind diese Ursprünge in einer gewissen modifizierten Geschichte bis heute eigentlich spürbar und fester Bestandteil unserer Kultur. Eine besondere Rolle bei den Feierlichkeiten hat auch das Sammeln von spezifischen Heil- und Schutzpflanzen damals ausgemacht. Die sogenannten Wetterbuschen oder Sonnenwendbuschen, die wurden gebunden, getrocknet und dann im Herrgottswinkel der Bauernhäuser oder in den Ställen aufgehängt, um so im Hochsommer vor Blitzschlag und Unwetter einfach zu schützen. Wenn man sich so ein bisschen die regionalen Nuancen anschaut, muss man sagen, der Naturbezug, der zieht sich überall durch. Von Nordtirol, Osttirol, Südtirol bis weit ein ins Trentino lodern überall die Feuer. Es ist eine Art Sonnenkult, der ohne esoterische Verklärung auskommt. Er ist schlicht Ausdruck der Verbundenheit eines Bergvolkes mit der Natur und mit halt dem ganzen Zyklus, der eigentlich Jahr für Jahr daherkommt. Ähnlich wie beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu Silvester soll das Feuer aber auch vor bösen Dämonen, Hexen und Geistern schützen oder sie besser gesagt heimleuchten. Das heißt, mit den Feuern wollte man auch die Dorfgemeinschaft, die Saat und das Vieh schützen. Aber so friedlich wie diese Feier des Lichts scheint, so sehr hat sie sich im 18. Jahrhundert verwandelt. Weg vom reinen Natursymbol hin zu einem eher politisch-religiösen. Also ich glaube, die Sonnenwendfeuer haben wir jetzt noch ein bisschen umrissen. Was macht die aus? Jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an, gerade ein paar Tage später, die Herz-Jesu-Feuer. Wir schreiben damals den Mai 1796. Europa erzittert unter den Stiefeln der napoleonischen Truppen. Tirol befindet sich, ich glaube, man kann schon so sagen, in einer durchaus schweren Krise. Zwar besitzt das Land seit dem 16. Jahrhundert das Landlibell von Kaiser Maximilian. Wir haben das Privileg, wir müssen nicht an Kriegen außerhalb der Grenzen teilnehmen, aber wir müssen uns selbst verteidigen. Und genau diese Selbstverteidigung, die wurde vernachlässigt. Die Bevölkerung, die war damals etwas unvorbereitet. Die kaiserliche Regierung in Wien hat die Volksbewaffnung schleifen lassen. Und genau in dieser Stunde der Not treten damals die Tiroler Landstände in Bozen zusammen, zumindest ein Teil davon, ein Ausschuss. Es herrscht Unruhe, es herrscht fast Panik. Und genau in dieser verzweifelten Lage gibt es einen Mann, den Anton Baufler, den Pfarrer von Mildermirming, der hat eine zündende Idee. Niemand geringer als der Stammser Abt, der Sebastian Stöckel, nimmt diese Idee des Pfarrers auf und schlägt sie den Landständen vor. Und zwar das Land dem heiligsten Herzen Jesu anzuvertrauen, um so den göttlichen Beistand zu erhalten. Das Gelöbnis wurde wahrscheinlich aus Verzweiflung einstimmig angenommen. Es war ein feierlicher Schwur, der das Land als Einheit zusammenschweißen sollte. Man hat damals penibel darauf geachtet, dass dieses Gelöbnis das gesamte Land betrifft, um so eine Art überregionales, einendes Band zwischen den Regionen, aber auch zwischen Adel, Bürgern und Bauern zu erzielen. Und dann passiert es. Die Tiroler Truppen, etwas überraschend, erringen Siege und so wurde das Gelöbnis zur Geburtsstunde einer bis heute andauernden, unerschütterlichen Identität. Andreas Hofer hat dann 1809 bei dem Schlachten von Bergisel diesen Schwur erneuert, was den Herz-Jesu-Sonntag dann endgültig irgendwo zum höchsten Tiroler Feiertag erhoben hat. Traditionell wird das Gelöbnis jedes Jahr am ersten oder zweiten Sonntag nach Fronleichnam mit Festgottesdiensten, Prozessionen und dem Abfeuern von Böllern erneuert. Natürlich gibt es ein Lied, das Herz-Jesu-Lied mit dem schönen Titel Auf zum Schwur Tiroler Land. Ich zitiere nur die erste Strophe, dann bekommt man schon ein bisschen mit, wo da die Reise hingeht und wie politisch alles ist. Auf zum Schwur Tiroler Land, hebt zum Himmel Herz und Hand. Was die Väter einst gelobt, da der Kriegssturm sie umtobt. Das geloben wir aufs Neue, Jesu Herz, dir ewig Treue. Da spürt man schon ein bisschen raus, worum es geht und wie politisch aufgeladen alles ist. Die ganzen rituellen Abläufe rund um das Herz-Jesu-Fest sind bis heute durch eine ganz strenge religiöse und gesellschaftliche Praxis geprägt. Es gibt ganz viele verschiedene Tage mit Schwerpunkten. Zum Beispiel Freitag ist der Tag der Herzlichkeiten. Der steht ganz im Zeichen von Nächstenliebe und spiritueller Einkehr. Es gibt auch, sagen wir mal, Gruppierungen, die sich darum kümmern, dass das so passiert. Die älteste nachweisbare Herz-Jesu-Bruderschaft, die ist entstanden 1705 bei den Ursulinen in Innsbruck. Gefolgt wird sie dann von der zweittraditionsreichsten, der Wehrberger Herz-Jesu-Bruderschaft. Die Gemeinschaften, die pflegen bis heute eher so die theologische Dimension des Festes. Auch die Schützen dürfen nicht fehlen in der Zeit. Auch für die Schützen ist ganz ein wichtiger Zeitpunkt, sehr identitätsstiftend. Da wird dann gerne mal geschossen. So klein Off-Records, viele Menschen haben ja Angst, wenn die Schützen schießen, weil es so laut ist. Dann kommt immer die Frage, wann schießen sie? Generell gilt die Faustregel, immer wenn Schützen im Rahmen eines Festes eine tragende Rolle spielen, dann wird geschossen, ganz sicher an Fronleichnam, ganz sicher am Herz-Jesus-Sonntag und auch an Maria-Himmelfahrt, dann im August wird gerne geschossen. Ja, im 20. Jahrhundert erfahren dann die Feuer so generell eine folgenschwere ideologische Verschiebung. Während der Zeit des Nationalsozialismus haben alle staatlichen Stellen und auch die völkischen Volkskundler versucht, die Sonnenwendfeuer damals noch so ein bisschen als uralte, heidnische, germanische Bräuche umzudeuten und für die Propaganda zu nutzen. Und diese massive politische Vereinnahmung hat dazu geführt, nach 1945, dass die klassischen Sonnenwendfeuer relativ in den Hintergrund getreten sind und an ihrer Stelle sind dann die eher religiös, patriotisch konnotierten Herz-Jesu-Feuer aufgekommen. Die galten als politisch unbelastetes Symbol, weil da ging es um Tiroler Identität und um Widerstand. Das war nicht ganz so nazimäßig. Deswegen haben die dann einen Aufschwung erlebt. Es gibt übrigens auch Bergfeuer, die außerhalb vom Juni stattfinden, zum Beispiel die Brixentaler Bergfeuer, die werden im August entzündet. Die Feuer generell haben immer schon eine strategische Doppelfunktion gehabt, eine Doppelrolle gespielt. Auf der einen Seite waren sie militärisch wichtig, einfach wichtige Signale. Diese Landsturmfeuer oder Kreidefeuer haben dazu gedient, dass in der Zeit ohne Handy, ohne Telegrafie hat man ja den Menschen im hintersten Tal auch sagen müssen, auf zu den Waffen. Und man hat gesehen, wenn dieses Feuer da brennt, dann ist was los. Und wie politisch das alles ist, das sieht man bei deiner Geschichte, die du erzählt hast, bei der Feuernacht von 1961, als 37 Strommasten in Südtirol gesprengt wurden. Das war nicht ganz ohne Grund genau an diesem Herz-Jesu-Wochenende. Zusammengefasst, wo sind die großen Unterschiede? Ich habe es mich immer gefragt. Sonnenwendfeuer sind astronomisch getaktet, immer rund um den 21. Juni. Archaisch, naturbezogen. Wir feiern dort den Sonnenstand. Ihre Formen sind eher klassische Scheiterhaufen oder lange Feuerketten entlang der Bergrate. Die Herz-Jesu-Feuer, die sind historisch religiös motiviert. Ihr Termin ist beweglich, meistens der dritte Sonntag nach Pfingsten. Und da dominieren die christlichen Symbole, flammende Herzen, Kelche, Kreuze oder Inschriften wie Inri zum Beispiel. Sie werden oft vermischt, weil sie eben zeitlich sehr nah beieinander liegen. Innerhalb von eigentlich so 2-3 Wochen brennt quasi der Berg. Und die Motive dienen oben ein bisschen so als visuelle Kommunikation. Während die Sonnenwende eben die Fruchtbarkeit besingt, ist das Herz-Jesu-Feuer so ein bisschen eine Erinnerung an dieses damalige Versprechen, an den damaligen Schwur, der so aussagen soll, wir sind noch hier und das strahlt quasi vom Gipfel ins Tal. Ja, wer heute Feuer schauen geht, der sieht oft nur im Tal herunten dieses spektakuläre Ergebnis am Berg, aber die Realität oben ist andere. Da geht es um Schweiß, da geht es um harte Arbeit. Wenn wir ins Stubaital schauen zum Beispiel, da gibt es mehrere Gruppen in der Schlick rein, die schleppen teilweise zentnerschwere Rucksäcke mit Brenntöpfen durch dieses weglose Gelände. Es ist ein quälend langsamer Aufstieg, bei jedem Schritt brennt es und bei jedem Schritt muss auch der Schritt wirklich sitzen. Ähnlich draußen in Erwald, wo die Bergfeuer zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählen, da arrangieren bis zu 300 Feuerbrenner rund 10.000 Fackeln zu einem 360-Grad-Panorama, das eben den ganzen Talkessel umspannt. Aber die Geografie des Brauchs, die ist sehr weitläufig. In Kadic, der reinen Osttirol, da leuchten nicht nur die Berge, dort pflegt man auch die Tradition der Fensterbilder. Aber auch im Ladinischen, in Gemeinden wie Fodum oder in Ambezzo und auch im Trentino brennen die Gipfel. Das hat übrigens zu einem Kuriosum geführt. 1920, die Italiener waren in Südtirol und haben dann die Herz-Jesu-Feuer gesehen und hat geglaubt, ein bewaffneter Volksaufstand steht an, hat die also fehlgedeutet und das gesamte Militär wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Ja, heute stehen die Feuerbrenner vor ganz neuen Herausforderungen. So eine Eventisierung im Tourismus, das ist das eine. Das andere ist die ökologische Verantwortung. In Zeiten von zunehmender Sommertrockenheit ist einfach die Waldbrandgefahr sehr real. Da gab es letztens einige Vorfälle, zum Beispiel den Brand in Sautens 2018 oder die Explosion in Fies 2022. Aber die Reaktion der Gruppen, die zeigt, Brauchtum ist niemals statisch. Es gibt mittlerweile moderne Feuerbrenner, die nutzen vermehrt rückstandsfreie Brennmaterialien, die komplett verbrennen und keine Schlacke hinterlassen, die irgendwo ins alpine Ökosystem eingeht. Es ist eigentlich ein Balanceakt, wenn man so will, jetzt ein bisschen pathetisch gesprochen. Man will das Feuer der Väter bewahren, ohne den Wald der Enkel zu gefährden. Also man sieht da schon ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Ja, Richtung Ende gesprochen, warum brennen die Berge? Ja, weil das Feuer so alt kulturelles Gedächtnis in Tirol ist. Es ist eben ein Akt der Selbstvergewisserung, ein ritueller Anker in einer flüchtigen Welt. Die Feuer schaffen ein bisschen eine vertikale Verbindung. Das Tal blickt nach oben und der Berg, der antwortet mit Licht. Es geht natürlich auch um den Begriff der Heimat, im besten Fall nicht als ausgrenzenden Begriff, sondern als Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, solange junge Menschen bereit sind, diese Strapazen auf sich zu nehmen, dann bleibt Tirol im Kern gegen alle Beliebigkeiten der Moderne auch immun. Die Feuer ist ein Symbol für den Zusammenhalt einer Region, die ihre Geschichte gut kennt und sich jedes Jahr aufs Neue diese Geschichte in den Himmel raufschreibt. Zur Erinnerung, Sonnenwendfeuer Natur, Herz-Jesu-Feuer sehr politisch. Natürlich sind die Feuer auch mit den ganzen Sagen und Mythen sehr verbunden. Denk mal bitte an die vorletzte Folge von der Frau Hitt. Da haben wir gelernt, Sagen haben ganz oft einen pädagogischen Wert. Man wollte den Menschen Angst machen. Wenn man sich so und so verhält, dann passiert das und das. In einer Zeit, wo die Welt noch nicht so erklärt ist wie heute, ist alles jenseits der Gipfel geheimnisvoll. Eine Welt voller Riesen, voller Ungeheuer, voller Dämonen. Und da ist das Licht wieder was Wichtiges, weil das Licht markiert die Grenze zwischen dieser Welt im Hier, zivilisiert, und dieser schroffen Welt der Geister dort. Und da hat Licht ganz eine wichtige Schutzfunktion. Wer jetzt glaubt, dass nur in Tirol die Berge brennen, der irrt ganz gewaltig. Es gibt viele, viele Orte auf der Welt, wo dieser Brauch in der einen oder anderen Form umgesetzt wird. Zum Beispiel in den Pyrenäen, also an der Grenze zwischen Spanien, Frankreich und Andorra. Dort tragen Menschen zur Sommersonnenwende brennende Fackeln vom Gipfel hinunter ins Tal und so entstehen wirklich wie brennende, leuchtende Flüsse, die sich da nach unten ziehen, ist eben auch von der UNESCO mittlerweile geschützt. Man kann aber auch weit wegfahren, zum Beispiel nach Japan. Dort gibt es das buddhistische Obon-Fest, da wandern die Seelen der Ahnen ins Jenseits. Ist immer im August der Fall und zu dem Zeitpunkt brennen 5 Berge zeitgleich und die Menschen machen es wie bei uns. Herunten im Tal geht der Blick nach oben und der Berg antwortet. Aber auch in Irland und Schottland beim Beltane-Fest werden Feuer entzündet, um den Sommer zu begrüßen und für Glück zu sorgen. Aber auch in der Schweiz beim direkten Nachbarn gibt es das einerseits sehr politisch rund um den Nationalfeiertag, andererseits aber auch sehr militärisch, wie bei uns waren Feuer eine wichtige Kommunikationsfunktion. Wenn man so will, die Orte unterscheiden sich, die Religionen, die Symbole, aber die Bilder ähneln sich. Menschen kommen zusammen. Man schaut fasziniert nach oben und hat so eine Art Gemeinschaftsgefühl. Wir haben also gesehen, das Leuchten an den Hängen ist weit mehr als nur brennendes Holz. Es ist eine Erzählung aus Licht, die von Naturverehrung, Politik und einem, ja in dem Fall, unerschütterlichen Gelöbnis handelt. Die Sonnenwend und die Herz-Jesu-Feuer sind ein bisschen Herzschläge des Landes, der seine Wurzeln definitiv im Vertikalen findet, sprich die Ehrfurcht vor dem Berg. Heute im Modernen wird alles ganz genau vermessen mit GPS und Lasern. Mittlerweile dürfen es nicht nur Männer machen, auch Frauen dürfen mitgehen. Und die Hütten nehmen ganz eine wichtige Funktion ein. bei der Logistik, weil irgendwo musst du ja sicher das ganze Brennmaterial verwahren können. Wenn also in diesen Juninächten die letzte Flamme langsam in sich zusammensinkt, bleibt nicht nur schwarze Asche zurück, sondern das Bewusstsein einer lebendigen Verbindung, die über Generationen hinweg mittlerweile Bestand hat. Die Nacht kehrt dann zurück in die Berge, aber das Leuchten im Gedächtnis, das bleibt. Bis zum nächsten Mal im Juni. Finito.
Schön gesprochen.
Danke.
Vielen Dank dafür.
Endlich kenne ich den Unterschied zwischen Sonnenfeuer und Herz-Jesu-Feuer.
Ja, das ist nicht schlecht, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele Leute nicht gekannt haben, sondern sich eher gewundert haben, warum ist das so knapp beieinander, warum macht man das quasi in der darauffolgenden Woche nochmal? Sind das nur Wanderer in der Not oder was ist da los?
Ging mir wirklich so. Also ich habe das, bis ich mich bei der Experience damit beschäftigen musste, nicht gecheckt. Da war halt die Feier am Berg, aber warum, wann, wo, keine Ahnung. Mhm. Mit zum Beispiel mal gecheckt, alles klar.
Mhm. Super, dass du das auch mitgebracht hast, weil ich glaube, damit hat das viel Erkenntnis für die Leute gebracht. Für mich waren auch einige ganz spannende Sachen dabei. Also insofern sehr gut ausgesucht.
Also, ja, halt jetzt diesmal im Jahreskreis folgend war das ein natürliches Thema. Mhm.
Nein, ist cool gewesen.
Habe ich normalerweise nie im Blick, aber einmal war es zufällig. Zufällig hat sich es ergeben.
Ja, im Blick da. Wir sitzen ja quasi direkt unterm Brandjoch, nicht? Der erste Auslöser für die Bergfeier, das Signal, wenn das brennt, dann können die anderen anzünden.
Dann ging es los.
Also insofern passt das super.
Ja, genau. Na, sehr spannend und man kann nur den Hut ziehen von Menschen, die diese Tradition bis heute bewahren. Es gibt ja einfachere Traditionen, die nicht ganz so körperlich anstrengend sein. Insofern.
Man sieht es mir nicht an, aber ich habe das auch gemacht.
Ja, das glaube ich sogar.
Ja. Wobei, das war damals eher so ein Gemeinschaftsausflug und es war spannend. Wir haben es zweimal gemacht, glaube ich. Oberhalb der Seegrube, in dem riesen Schotterfeld. Da merkt man erst, wie steil und wie lang das ist.
Da kann man mit der Bahn aufgefahren?
Ich glaube, wir sind tatsächlich mit der Bahn aufgefahren und haben es nachher. Aber es ist trotzdem, du musst in der Reisen da und du musst immer wieder auf ein Ohr, weil es ist gar nicht so. Zuerst habe ich ja ganz naiv gedacht, man zeichnet sich ein Symbol. Mm-mm. Also wie ich jetzt gerade gemerkt habe, ich habe es nämlich nicht mehr gewusst, wird das wahrscheinlich nachher bei Herz Jesu gewesen sein. Wir haben ein Symbol gemacht, das haben wir aufgezeichnet. So quasi alle 30 Meter oder sowas gehört so eine Fackel oder was.
Perspektive ist ein Thema.
Und dann haben wir erst verstanden, Gott sei Dank haben wir ein Architekturbüro im oberen Stock gehabt. Der hat uns das dann erklärt. Dann hat er das perspektivisch sozusagen auf was weiß ich, wir müssen ein Drittel Verzerrung oder sowas einbringen.
Genau.
Und nachher haben wir das, die Breite passt, aber die Länge haben wir nachher, er hat das richtig super aufgezeichnet. Und dann war das, wir haben uns das nachher von der Gegenseite, von Patschakofl bestätigen lassen, hat das gut ausgeschaut.
Deswegen ist ja Sonnenwendenfeuer nur ein bisschen einfacher, wo man teilweise nur eine Kette machen muss.
Ja, das geht.
Aber Symbole einzaubern ist nach eben perspektivisch gar nicht so einfach.
Aber wenn man weiß, wie es geht, da braucht man leider ein langes Meterbandel.
Dann geht das schon wieder.
Nachhand.
Ja, ich habe für mich endlich ein Kapitel aufgelöst, wo ich lange gerätselt habe. Warum ist das so? Jetzt weiß ich es. Mir war gar nicht bewusst, wie viele Nuancen das es da gibt und so. Das war mir alles nicht bewusst. Und wie politisch, dann das war mir nicht bewusst. Mhm. Also, Herz Jesu, ja, aber dass das wie und wo, war mir nicht bewusst, mit was ist.
Die Jungen werden es nur aus dem Herr der Ringe kennen.
Wahrscheinlich. Insofern muss ich sagen, gut, dass es diesen Podcast gibt. Mhm. Wieder was selber gelernt.
Besser geht's nicht, oder?
Finde ja.
Ja, wunderbar. Find ja. Sehr cool.
Gut. Hast du noch was zum Sagen in der Reflexion?
Zu den Herz-Jesu-Feiern?
Zu allem.
Zu allem hätte ich viel zu sagen, aber ich denke, zum Thema Herz-Jesu und Sonnenwendfeier ist ganz vieles gesagt und die wichtigen Sachen sind auf jeden Fall da gewesen. Insofern passt es.
Gut, dann wagen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show zu sehen, Montag bis Sonntag im Zentrum von Innsbruck. Dort haben wir jetzt ja gerade Stress vor Schulende, viele Schulklassen da, was super toll ist, die alle begeistert sind zum Glück. Lieber Peter, wir haben vor 3 Jahren die Experience designed. Was wäre denn die eine Geschichte, die du heute noch unbedingt reinbringen würdest, wenn du es könntest? Ist ja fertig, die Geschichte, aber was für Thema würdest du noch reinbringen? Was fehlt dir? Was wäre dir am liebsten?
Also ich finde, dass es, soweit es möglich ist, in 60 Minuten doch sehr repräsentativ ist. Vieles drinnen angerissen wird, weil mehr kann man nicht. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr so Geschichte anteasern, also gerade so Sachen wie Hall oder auch Schwarz eventuell noch ein bisschen reinbringen. Aber wenn du mich so fragst, für mich ist das, was den Zweck erfüllen soll, alles gegeben. Also viel würde ich eigentlich nicht ändern.
Das ist schön.
Ja.
Perfekt. Dann haben wir alles richtig gemacht, wie einmal ein Landesrat zu sagen pflegte. Gut, abschließend haben wir ja mittlerweile die Frage der Woche. Letzte Woche gab es keine, die war eher hochpolitisch und eher eine Diskussion zur Öffnungsfrage.
Ja.
Diesmal habe ich eine konkrete, und zwar von der Person, die versprochen hat, alle zwei Wochen eine einzumelden. Diesmal hat es geklappt. Der liebe Florian Kahn, seines Zeichens tätig im sozialen Bereich, aber auch Stadionsprecher des FC Wacker Innsbruck, der hat mir eine tolle Frage geschickt, und zwar nicht an dich, gerne Hörer. Welcher Tiroler Ort wurde aus touristischen Gründen für fast 40 Jahre umbenannt? Genau, dürft rätseln, bitte nicht googeln, weil sonst weiß man es gleich. Lieber einfach nachdenken, rätseln, uns schicken, gerne als Kommentar oder per Mail an podcast@experiencetirol.com. Fertig.
Ich wollte jetzt was sagen, habe mir aber zurückgerissen.
Kannst du gerne was sagen?
Nein, sage ich nichts.
Wenn es die Frage vorausnimmt, die Antwort dann nicht.
Nein, eben, ich weiß es nicht, deswegen hat es nur geraten. So. Nein, das mache ich nicht.
Raten kannst du immer, das ist lustig.
Nein, das lassen wir jetzt. Lass mal wirklich die Fragen so stehen. Bin ich gespannt, was da herkommt.
Perfekt. In diesem Sinne verabschieden wir uns für zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder Mitte Juni, dann zum halben Jubiläum, zur 50. Folge. Bis dann.
Viert euch. Ciao. Bergfeier. Super. Klassiker.
Und für mich endlich gelöst.
Sagst nichts mehr.
Und lass die Menschen hören.
Ist beim Aufhören.